Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Mehr Züge, mehr Sitzplätze, mehr Platz an den Bahnhöfen, das sind also die Ziele von Bahn 2030, der Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur für die nächsten 20 Jahre. Das tönt vielleicht nicht so spektakulär, das ist aber teuer. Denn es braucht dafür mehr Schienen, mehr Eisenbahnwagen für längere Züge und größere Bahnhöfe. Wollen wir dafür 12 Milliarden Franken ausgeben oder lieber 21 Milliarden? Die Wunschliste der Kantone sprengt selbst die teurere Variante. Und abgesehen davon, wie soll man den Unterhalt der bestehenden Strecken zahlen? Knifflige Probleme, auch für SBB-Konzernchef Andreas Mayer. Er ist jetzt Gast von Susan Brunner.
Das Tagesgespräch.
Andreas Mayer, Sie sind nicht nur der oberste SBB-Chef, Sie sind auch Bahnkund. In 20 Jahren, wenn wir jetzt einmal 2030 voranschauen, sind Sie knapp 69. Wie wollen Sie denn Bahn fahren im doppelstöckigen Rentnerabteil mit viel Platz zum Bein auflagern? Oder wie?
Ja, ob ich dann mit 69 schon pensioniert sein werde, das ist die andere Frage. Wir schauen, wie schnell dass wir Pensionskassen auch bei uns können, sanieren können. Hand aufs Herz. Nein, ich glaube, wir werden mit topmodernem, doppelstöckigem Rollmaterial werden wir an langen Perrons in Bahnhöfen mit genügend Kapazität können ein- und aussteigen. Und heute sind wir dran, uns auf diese Nachfragesteigerungen für die 20 Jahre vorzubereiten.
Also Sie freuen sich vor allem, wenn Sie dann tatsächlich Rentner sind und Bahn fahren, dass Sie genug Platz haben?
Ja, genug Platz auf der längeren Strecke, sicher auch Sitzplatz. Ich rechne damit, dass ich dann rüstig genug wird sein, um auf kürzeren Strecken auch können zu stehen, gut durch Bahnhöfe durchzukommen. Und das, was man nicht so gut sieht, dass der Güterverkehr auch noch auf der Trasse nebendran Platz hat.
Andreas Mayer, als SBB-Chef, müssen Sie eigentlich, haben Sie da viel mitzureden? Oder ist es eigentlich Ihre Aufgabe, vor allem Bestellungen entgegenzunehmen und dann halt schauen, was kann man machen?
Ja, da sind wir tatsächlich in der Rolle des Beauftragten. Das, was wir heute Morgen vorgestellt haben, die ersten Ideen über die beiden Varianten Ausbau vom Netz für 12 oder 21 Milliarden Schweizer Franken, das geht auf einen Auftrag vom Bundesrat zurück. Der Bundesrat hat das Bundesamt für Verkehr gebeten, aufzuzeigen, was man für 12 oder für 21 Milliarden Franken kann machen in gewissen Rahmenbedingungen. So zum Beispiel soll im kleineren Paket kein Regionalverkehr abgebildet werden. Und das Bundesamt für Verkehr hat dann unter anderem an die SBB, aber auch noch andere Aufträge erteilt, hat die Resultate zusammengefasst, die Bewertungen zusammengefasst und das kommt jetzt zu einer ersten groben Priorisierung, wie wir sie heute vorgestellt haben.
Bahn 2030 heisst das Projekt und kurz zusammengefasst heute Morgen war das mehr Züge, mehr Sitzplätze, mehr Platz auf den Bahnhöfen. Das klingt jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, eigentlich nur pragmatisch. Der Bedarf abschätzen, wie das aussieht in 20 Jahren. Wie macht man denn das überhaupt?
Das Bundesamt für Verkehr und das ARES-Amt für Raumentwicklung und Raumplanung haben entsprechende Prognosen gemacht. Die sind dann abgetieft worden durch einzelne ergänzende Studien von Beratungsbüros. Und dann hat man geschaut, mit was für Rollmaterial, mit was für modernen Zügen man was schon abdecken kann. Ja, weil in die Infrastruktur investieren ist immer teuer. Ist teuer von den Investitionen her und nachher auch vom Unterhalt her. Dann hat man geschaut, mit was für Massnahmen man einen möglichst hohen Nutzen für alle Kundinnen und Kunden und für den Güterverkehr herbeiführen kann.
Ich habe wahnsinnige Zahlen gelesen in dem Zusammenhang, dass nämlich bis in 20 Jahren 50% mehr Bahnkunden sind. Oder ich nenne eine Zahl, in den letzten 5 Jahren hat es 30% mehr Passagiere gegeben. Kann man das dann überhaupt irgendwie abschätzen? Ich meine, wenn das 50% mehr Leute sind, die die Bahn brauchen, das wird dann, glaube ich, auch mit Ausbau eng.
Das ist sicher die Herausforderung. Wir rechnen in den Agglomerationen, zum Beispiel am Genfersee entlang, wir rechnen in der Agglomeration Zürich mit Steigerungen, vor allem mit der Hauptverkehrszeiten, von 100% und teilweise mehr. Also müssen wir auf einigen Zulaufstrecken, die heute auch sehr stark frequentiert sind durch Pendlerinnen und Pendler, müssen wir die entsprechenden Kapazitäten heute davon planen. Wenn wir heute nicht Anlauf holen, auch mit Berücksichtigung von der schwierigen Finanzierungsfrage, dann stehen wir in ein paar Jahren wieder Esel am Berg und das wollen wir nicht.
Nehmen wir das mit mehr Sitzplätzen. Das klingt wahnsinnig einfach. Oder man macht ein paar Stühle rein, hängt ein paar Wege an. Wie sieht das genau aus im Detail, wenn Sie jetzt sagen, irgendwo eine Zahl gehört, bei 4'000 Sitzplätze mehr zu Spitzenzeiten?
Auf einzelnen Strecken, das ist richtig. Also der erste Schritt ist zu schauen, wie kann man mit dem Rollmaterial möglichst viel Sitzplatzkapazitäten für Kundinnen und Kunden anbieten. Da haben wir jetzt, da setzen wir auf Doppelstockzüge. Und jetzt müssen wir die in der Länge standardisieren. Heute möchten wir gern zwischen der Ostschweiz und dem Genfersee möchten wir gern lange, 400 Meter lange Doppelstockzüge fahren. Die jetzt in dieser Fernverkehrsausschreibung sollen bestellt werden. Aber damit wir die überhaupt einsetzen können, müssen Perron gleich lang gemacht werden. Also in Lausanne zum Beispiel können heute keine 400 Meter Züge halten. Wir haben nicht genug lange Perron. Wir können und wollen unseren Kundinnen und Kunden natürlich nicht zumuten, dass sie irgendwo im Schotter raus müssen. Aussteigen. Also muss man dort an den Perron her. Und das sind eigentlich intelligente Investitionen. Also so machen wir aus den bestehenden Trassen machen wir eigentlich mehr. Wir verlängern die Züge mit mehr Sitzplätzen. Aber das braucht entsprechende Anpassungen an den Bahnhöfen.
Ein anderes Thema sind mehr Züge. Jetzt hat man heute schon das Gefühl, das ist ja komplett an der Grenze, das Netz, das man jetzt hat, ein Zug nach dem anderen, zum Teil 20 Minuten, einen Halbstundentakt. Wie dann noch mehr Züge machen?
Eine ganz kleine Kleinigkeit geht immer noch. Also es kommt einem immer noch einmal, man sieht immer noch ein Löchli, wo noch mal ein Müsli durchschlüpfen könnte. Aber auf der anderen Seite ist es schon so. Also wir werden viel mehr in das Netz nicht mehr reinbringen können. Sonst fällt dann nachher auch, wenn man unvorhergesehen mal eine Baustelle hat oder irgendetwas, das nicht gerade fahrplangemäss läuft, wird der Fahrplan dann sehr schnell instabil. Und darum gibt es eben auch mehr und mehr Engpässe, die wir bereits jetzt auch kurzfristig anpacken. Im Paket Bahn 2030 geht es allerdings um die langfristigen Perspektiven.
Und das letzte Thema, das morgen als Zusammenfassung von 2030 kam, ist, Andreas Mayer, ist mehr Platz an den Bahnhöfen. Wer heute pendelt zu Stosszeiten, weiss, es ist ein ziemliches Gedrängel beim Umsteigen. Jetzt, wenn ich einen Bahnhof rauspicke, ist heute morgen das Beispiel erwähnt, der Bahnhof Bern. Wo schafft man denn da mehr Platz? Es gibt ja nur so viel Platz, wo man einen Bahnhof überhaupt kann ausbauen kann. Wie schafft man mehr Platz, zum Beispiel an einem Bahnhof Bern, wo ich jetzt mal annehme, kennen wahrscheinlich die meisten Leute?
Ja, gerade so da vor unserer Haustür raus, wo wir jetzt hier das Gespräch führen, ist es so, dass man einfach zusätzliche Passagen reinbauen muss. Im Zusammenhang mit der Bahnhofserweiterung ist das durchaus denkbar. Nehmen Sie ein anderes Beispiel, Basel zum Beispiel, mit den Engpässen, mit der Rolltreppe. Dort wird es keine andere Lösung geben, als halt eine zusätzliche Passage zu machen, die dann auf den Perron wieder raufkommt. Dort, wenn Sie die Verhältnisse in Basel kennen, in der Nähe, dort vom, wie man das nennt, vom Franzosenbahnhof. Ja. Also, wenn man dort Erweiterungen macht, würde sich das zum Beispiel anbieten.
Aber so oder so, das heisst, mehr Kapazität heisst auch, wenn man das mit bestehender Infrastruktur macht, das heisst immer ein Stück weit auch eine Anpassung, ein Ausbau von Infrastruktur. Jetzt hat der Bundesrat, Sie haben es gesagt, hat zwei Varianten verlangt, eine für 12 Milliarden und eine für 21 Milliarden. Zuerst nehmen wir gerade die grosszügiger Variante, 21 Milliarden. Kann die SBB damit bauen, was nötig ist?
Ein Haufen ganz sinnvolle, sogar dringend notwendige Sachen können dort gemacht werden. Im Vergleich zu der kleineren Variante ist vor allem bei den grösseren wichtig, dass man auch in Regionalverkehr mit investieren kann. Das ist ja eigentlich das Nodelöhr in der Hauptverkehrszeit, wo man etwas machen müssen für Pendlerinnen und Pendler, damit man das auch im Jahr 2030 noch machen kann. In der grösseren Variante haben wir einen Fokus jetzt gelegt auf die Ost-West-Achse, um dort genügend Kapazität bereitzustellen auf den Binnengüterverkehr, auch im Jura-Südfuss entlang. Dort müssen wir gewisse Engpässe beseitigen. Und dann noch einmal auf der Nord-Süd-Achse, wo man auch mit ganz modernen Doppelstockzügen nachher wird können ins Tessin fahren und im Güterverkehr mit den grossen Containern mit der Eckhöhe 4 Meter. Und das sind wirklich Sachen, die einen hohen praktischen Nutzen haben für die Leute, die den Güterverkehr benutzen, aber auch für unsere bis dann wahrscheinlich über 1 Million täglich Kundinnen und Kunden.
Schauen wir 12 Milliarden Varianten an. Wo sind denn dort die Prioritäten? Das ist eigentlich dann fast halb so viel.
Dort hat sich das Bundesamt für Verkehr, auch nach Beratungen mit der SBB, dazu entschieden, den Schwerpunkt zu legen auf die Ost-West-Achse. Ost-West-Achse für den Kapazitätsausbau für den Personenverkehr und andererseits die Attraktivitätssteigerung vom Binnengüterverkehr. Was man dann muss hinten anstellen, sind die weiteren Ausbauten auf der Nord-Süd-Achse, also eben Doppelstockzüge ins Tessin oder die Erhöhung von der Eckhöhe für den modernen kombinierten Güterverkehr würde dort nicht mehr finanziert werden. Und es hat keinen Wert, dass man vor allem ein bisschen verteilt, ein bisschen etwas auf der Nord-Süd-Achse und ein bisschen etwas Ost-West macht, wenn dann muss man diese Mittel kraftvoll allozieren.
Jetzt muss das irgendwie auch noch verkehrsmässig und volkswirtschaftlich Sinn machen. Wie misst man denn das genau? Also Ost-West-Achse, das leuchtet, glaube ich, jeder, der dort fährt, weiss, das ist relativ ein ziemliches Gedränge. Aber da hat es ja ganz Haufen andere Prioritäten aus der Kantone zum Beispiel.
Ja, in einer allerersten Phase schaut man jeweils an, wie viel Geld muss man einsetzen und wie viel Nutzen ganz konkret für Fahrgäste kann man erzielen. Also, das führt dann dazu, dass ein ganz teurer Tunnel, der nur wenig Leute benutzt oder relativ wenig Leute benutzt, zu einem schlechten Kosten-Nutzen-Verhältnis führt oder zu einem schlechteren als eben eine weniger teure Massnahme. Und dann nachher gibt es ein zweites Set von Kriterien, nämlich die volkswirtschaftliche Betrachtung, wo alles Mögliche an regionaler Bedeutung, gesellschaftlicher Bedeutung, Bedeutung für einen Wirtschaftsstandort mitgemessen wird. Das sind Messungen und Beurteilungen, die das Bundesamt für Verkehr bei Dritten in Auftrag gibt. Und das führt dann die beiden Ergebnisse zusammen und kommt dann zu einer Rangfolge von den Investitionsprojekten.
Jetzt haben Sie heute Morgen die Liste etwa bekannt, was bei welchen Varianten allenfalls dann in Frage kommt. Die ersten Kantone haben umgehend reagiert, zum Beispiel Basel-Land, Zürich, Kanton Bern. Was heisst das für Sie? Müssen Sie sich jetzt hinsetzen, zum Beispiel mit Basel-Land, und erklären, warum jetzt der Wiesenberg-Tunnel jetzt doch nicht auf dieser Prioritätenliste ist?
Also zuallererst heisst das für uns, wie wichtig, dass das öffentliche Verkehrssystem und damit das SBB-Netz als Rückgrat von dem öffentlichen Verkehrssystem, wie wichtig dass das ist. Für die Verbindung der Regionen, für die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Schweiz, für die Attraktivität der Lebensbedingungen und dass sich dort die Regionen natürlich auch versuchen, strategisch, langfristig als attraktive Regionen aufzustellen. Haben sie jetzt den ersten Medienreaktionen entnommen. Heute ist jetzt, oder vielmehr gestern, wo wir Kantone vorinformiert haben, das Bundesamt für Verkehr hat hier eingeladen, ist der Startschuss gefallen, dass wir den aktuellen Stand der Arbeiten, bevor sie überhaupt abgeschlossen sind, dass wir die mit den Kantonen zusammen anschauen, auch noch Anregungen von ihnen mit können aufnehmen, um jetzt im Verlauf vom nächsten halben Jahr, drei Vierteljahr, dann die Arbeiten zielgerichtet können fertigstellen und schon so die ersten Anregungen eben von den betroffenen Regionen können mit einbauen.
Und das heisst, also das macht Ihnen dann nichts, wenn es quasi dann sofort in die Medien geht, ja, wir kritisieren das, das ist ein Teil von dem Prozess.
Ja, natürlich. Also ich glaube, eine Auseinandersetzung mit Vorschlägen ist sinnvoll. Sie wissen, ich habe eigentlich nicht so gute Erfahrungen gemacht, als ich das Problem nicht geschildert habe. Und ich glaube, das gehört auch zu den guten Gepflogenheiten in der Schweiz, dass man das in einer frühen Phase transparent macht und nachher alle möglichen Meinungen und Anliegen eben auch mit berücksichtigen kann.
Heute Morgen hat man auf Schweizer Radio DRS der ETH-Professor Weidmann gehört, der eigentlich sich sehr einsetzt, dass die Bahn schneller wird, dass es kürzere Reisezeiten gibt. Im umliegenden Europa sind Züge so mit 300 Stundenkilometer oder so unterwegs. Warum ist das bei Bahn 2030 gar kein Thema?
Also das allererste, ich werde ihn dann heute oben über Podcast noch einmal hören, der Professor Weidmann. Aber was ich gehört habe, hat mir noch Freude gemacht, dass er auch sagt, also zuallererst müssen wir schauen, dass wir unser Schienennetz in einer guten Qualität halten und dass wir da auch genügend Mittel mit einsetzen.
Da sind wir uns auch sehr, können wir noch zu reden.
Ja. Da sind wir uns zum Glück auch sehr einig mit dem Bundesamt für Verkehr. Wir machen keine Kompromisse bei Qualität oder bei der Sicherheit in unserem Netz. Und dann ist es tatsächlich so, es gäbe natürlich verschiedene Beschleunigungsmassnahmen, die man daran denken könnte. Aber die sind erst dann sinnvoll, wenn man überhaupt in die Nähe kommen, dass wir die Nachfrage von unseren Kundinnen und Kunden, die heute absehbar ist, können befriedigen. Zudem, wenn man das System heute anschaut, hat das Eisenbahnsystem einen grossen Vorteil. In den Agglomerationszentren liegen die Bahnhöfe relativ zentral. Man kommt ja mit alternativen Verkehrsmitteln, mit dem motorisierten Individualverkehr, kommt man in die Zentren gar nicht rein. Das wird zunehmend schwierig. Und ob man da jetzt im Vergleich mit anderen Verkehrsmitteln auf Geschwindigkeit muss setzen, das scheint uns in Anbetracht von der Prognose, wo wir schon mit diesen Geschwindigkeiten jetzt haben, wie die Nachfrage wird steigen, ist das für uns im Rahmen von der Leitlinie, die wir gesetzt haben, nicht die höchste Priorität.
Und gibt es nicht Probleme mit Nachbarländern, die dann irgendwie schnelle Züge anfräsen und dann, ja?
Wir haben in der Schweiz immer halt so etwas wie eine S-Bahn-Schweiz. Wir haben keinen Hochgeschwindigkeitsverkehr, keine Hochgeschwindigkeitstrasse, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Aber jetzt, wenn wir Hochgeschwindigkeitszüge hätten, das nehmen wir jetzt an, solche, die 300 oder mehr Stundenkilometer fahren, bis die in Zürich nur richtig beschleunigt haben, sind sie ja schon fast zu Bern und müssen schon wieder anhalten. Dann gäbe es eine ganz schwierige Auseinandersetzung Land auf und Land ab. An welchen Stationen halten wir denn noch überhaupt an? Dann kaum ist man richtig auf Tempo, wären wir ja schon am anderen Ende von der Schweiz.
Auch wenn das für die eben Männer könnte, die Bremse zu Bern sicher gut wäre, wenn man in 10 Minuten oder was dort wäre, aber das sicher nicht ein Teil von 2030. Das Problem beim Ausbau, Andreas Meyer, der Unterhalt von der Infrastruktur kostet viel Geld. Ich habe irgendwo eine Zahl gesehen, pro 100 Millionen Neubau kostet das etwa 4 Millionen Folgekosten pro Jahr. Wie ist das bei Bahn 2030 berücksichtigt?
Ja, das ist also eine Daumenregel für etwa 4% Unterhalt im eingeschwungenen Zustand. Und ich glaube, das ist eine der ganz grossen Herausforderungen. In der Schweiz waren wir immer sehr grosszügig bisher, was die Investitionen angeht. Das Schweizer Stimmvolk, die Politik, hat die Investitionen mehrheitlich befürwortet. Ja, weil man auch den Wert von diesem Verkehrssystem für die Schweiz erkannt. Und in diesem politischen Entscheidprozess hat man aber nie auch entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen, damit man die Infrastruktur in einem guten Zustand kann erhalten kann. Und das führt uns jetzt dazu, im Rahmen von der Leistungsvereinbarung, wo der Bund damit die Unterhaltsleistungen bei der SBB fürs Netz bestellt, führt uns dazu, dass das neben dem Sparprogramm vom Bund fast keinen Platz hat. Und ich glaube, man wird nicht nur Investitionen beschließen, sondern man muss auch verlässlich Mittel beschließen, dass die für einen guten Unterhalt vom Schienennetz werden zur Verfügung stehen.
Also eingesehen, dass das Bauen zwar lustiger ist, aber dass man eben auch muss Unterhalt denken. Jetzt könnte man sich fragen, es ist ja völlig unklar zum Teil, wo jetzt das Geld herkommt, um die bestehende Infrastruktur zu unterhalten. Gerade letzte ist irgendwie 850 Millionen ist so eine Zahl gewesen, zusätzlich 60% mehr, als man eigentlich gerechnet hat. Warum macht man denn überhaupt weiter mit 2030?
Also vielleicht ist das noch sinnvoll, wenn wir mal schnell schauen, wie das schrittweise aufgebaut ist. Wir haben jetzt zuallererst in einem ersten Schritt gesagt, was der Unterhalt von der heutigen Eisenbahninfrastruktur kostet. Da haben wir einen gewissen Nachholbedarf, aber das liegt jetzt auf dem Tisch. Jetzt in einer nächsten Phase, in einer zweiten Phase, die im Laufe von diesem Jahr, vielleicht bis Anfang nächstes Jahr, wird ermittelt werden müssen, ist die Frage, was für Folgekosten resultieren aus all diesen bereits beschlossenen Projekten. Nämlich eine Durchmesserlinie, fertiggestellte Gotthard-Basistunnel, SEWA und so weiter und so fort. Und auf das kommen natürlich noch die Folgekosten von der Bahn 2030. Und wie Sie ja Frau Brunner eingehend auch gesagt haben, das ist ja nicht nur ein Infrastrukturbauprojekt, sondern Knacknuss ist die Finanzierung von diesen Massnahmen. Und da müssen wir zuerst eine ganz saubere Auslegeordnung machen, damit die Finanzierung nachher auch beschlossen werden kann.
Zu dieser Finanzierung haben Sie wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel zu sagen als SBB-Chef. Also wenn man jetzt zum Beispiel schaut, ist Stellensbau an, wie viel Anteil von dort, Mehrwertsteuer, wie viel Anteil von dort oder allenfalls. Aber wo Sie allenfalls mitreden können, ist bei den Billettpreisen. Wie fest sollen die?
Also zuallererst sind wir gefordert innerhalb von der SBB selber. Wir müssen unsere Standards überprüfen, müssen schauen, was wir vielleicht auch günstiger machen können, bei einer gleich guten Qualität. Wie wir vielleicht
also
auch,
was kann man mit weniger Leuten machen zum Beispiel?
Nicht zwingend mit weniger Leuten, weil ich meine, wenn man stark in das Eisenbahnverkehrssystem investiert, dann wollen wir nicht gleichzeitig Leute abbauen. Es gibt durchaus Bereiche, wo man vielleicht ein bisschen weniger braucht, in anderen Bereichen ein bisschen mehr, wenn man halt eben mehr Unterhalt muss machen beispielsweise. Aber es geht zum Beispiel darum, wie können wir günstiger einkaufen? Müssen wir überall einen Top-Standard haben? Oder was ist der angepasste Standard von Schieneninfrastruktur? Auch wie können wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielleicht noch ein bisschen produktiver arbeiten? Es geht nicht darum, den Leuten weniger Geld zu geben, aber vielleicht ein bisschen flexibler zu sein im Arbeitseinsatz. Da sind wir auch mit den Sozialpartnern im Gespräch. Denn es ist klar, wir können nicht bei allen Projekten nur gegenüber von der öffentlichen Hand fordern für die Pensionskassensanierung, für den Netzunterhalt und nachher für den Ausbau vom Netz. Also da gibt es einen ganzen Haufen Sachen, die wir selber gefordert sind, zusammen mit unseren Sozialpartnern. Dann ist eine politische Frage, ob man bei dem in der Schweiz traditionellen Finanzierungssystem bleibt, dass der Bund die Infrastruktur bestellt und dann auch zahlt. Und der Rest, den er nicht zahlt, da gibt es keine anderen Möglichkeiten, weder die Nutzerinnen und Nutzer dann damit zu belasten. Ich rechne damit, auch nach dem, was ich mitbekomme im Bundeshaus, ich rechne damit, dass auch die Billettpreise werden mit müssen steigen. Ich habe aber auch den Eindruck, wenn das Angebot weiter ausgebaut wird, wenn die Qualität kann gehalten werden oder sogar noch verbessert werden, auch mit modernem Rollmaterial, dass die Bereitschaft von vielen Kundinnen und Kunden da sein wird, auch ein bisschen mehr zu zahlen.
Also das heisst, man kann mehr zahlen, wenn man dafür weiss, man hat einen Sitzplatz.
Ja, zum Beispiel einen Sitzplatz oder dass man sehr zuverlässig von A nach B kommt und eben vielleicht sogar noch besser als mit einem anderen Verkehrsmittel.
Etwa 5'000 Kilometer Bahnnetz hat es in der Schweiz schon, wenn man das anschaut. Wo denken Sie, Andreas Meyer, sind die Grenzen von dem Ausbau?
Ich glaube nicht, dass wir Grenzen setzen müssen. Ich glaube, wir müssen uns auf das ausrichten, was als Nachfrage nachgefragt wird. Einerseits von den Bestellern, Bund und Kanton, die ja auch bestellt den Regionalverkehr von uns fordern und zahlen. Und andererseits muss man auf die Mobilitätsbedürfnisse von unseren Kundinnen und Kunden schauen. Wenn wir sehen, wenn wir jetzt auch im touristischen Bereich an Wochenende, aber auch unter der Woche unsere fantastische Landschaft geniessen können, Skifahren können, Ausflüge machen, wandern. Dann gehe ich davon aus, dass das auch weiterhin ein Bedürfnis wird sein in Zukunft. Und diese Bedürfnisse einschränken zu wollen, glaube ich, wäre der falsche Weg. Was man vielleicht politisch anschauen müssen, ist, wie viel Mobilität man insgesamt in diesem Land will. Also ist es gewollt, dass Leute im Wallis wohnen und in Bern arbeiten? Wie weit will man da gehen? Denn wenn man das im Wallis ermöglicht, dann möchte das der Kanton Jura auch, der Kanton Schaffhausen auch. Und das sind dann wirklich also relativ delikate, auch politische Fragen, weil man dort darüber natürlich auch mitentscheidet, wie attraktiv sind Regionen in diesem Land. Und jede Region will natürlich gut vernetzt sein mit den anderen.
Haben Sie da dazu eine Meinung? Macht Sie sich Gedanken dazu, wie mobil soll unsere Gesellschaft sein?
Ja, ich persönlich bin gern sehr mobil. Ich bin gern unterwegs. Ich sehe gern die vielen verschiedenen Landesteile und erlebe sie gern. Etwa einen See, gern in den Bergen. Ich gehe gern an eine kulturelle Veranstaltung. Und ich schätze das schon, dass ich an einem Sonntagmorgen in einen Zug hineinsitze und kaum hast du Sonntagszeitung gelesen, bist am Ort deiner Wünsche für den Sonntag. Ich finde, das ist ein ganz tolles Stück Lebensqualität. Bin aber auch der Meinung, also ich selber bin auch durchaus bereit, für so etwas dann halt mehr zu zahlen, weil es Lebensqualität ist.
Sie sind jetzt 3 Jahre an der Spitze der SBB. Was ist spannend, was ist mühsam?
Es ist alles spannend. Es sind sicher ganz grosse Aufgaben, aber es sind auch schöne Aufgaben. Es sind Aufgaben, wo die Weiterentwicklung von dem Land, von meiner Heimat, wo ich mich stark verbunden fühle, mit können gestalten, in einer manchmal fast erdrückende Verantwortung, ja, wenn man sieht, was man da alles mit kann gestalten. Aber das gibt mir und allen Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern, die hier 365 Tage im Jahr bei allen Bedingungen arbeiten, das gibt uns halt eben auch das spezielle Selbstverständnis und Kraft für unsere Kundinnen und Kunden und für unser Land zu arbeiten.
Und Exponiertheit?
Ja, das gehört zu 90% gehört zum Job. Kann da auch oft professionell damit umgehen. Wenn es dann manchmal so ein bisschen Zerrbilder gibt oder einseitige Darstellungen oder sogar Falschdarstellungen.
Dann das Festbahnnetz in Berlin zum Beispiel.
Ja, dann macht man das manchmal auch weh. Aber da hat jeder so sein Bürdeli selber zu tragen.
Andreas Meyer, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.